Hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des ÖDP-Podcasts aus Regensburg. Bei mir dieses Mal wieder der Benedikt und die Astrid. Hallo zusammen.
Hallo Robert.
Hallo Robert, grüß dich.
Ja, der letzte Podcast war auch zwischen uns. Ich habe es da tatsächlich nicht mehr geschafft, irgendwas aufzunehmen. Knapp 9 Monate ist es her. Letztes Mal ging es auch um die Stadtratsarbeit und dieses Mal auch. Ich denke, das ist auch mit die spannendsten Themen für so einen Podcast. Und ihr habt ein paar Themen mitgebracht und ich muss eigentlich nur noch die Stichworte liefern. Aber wie ist es euch denn so in den letzten 8 Monaten so ein bisschen ergangen? Habt ihr gedacht, dass Corona euch so lange verfolgt?
Naja, Corona hat uns ehrlich gesagt in der Stadtratsarbeit zwar beschäftigt als Thema, aber die tägliche Arbeit dann doch eigentlich am wenigsten beeinflusst von allen Lebensbereichen, die mir jetzt sonst so einfallen. Die Stadtratsarbeit muss weitergehen, Entscheidungen müssen gefällt werden und Sitzungen müssen stattfinden, müssen bisher auch noch in Präsenz stattfinden. Es ist nicht möglich, die Sitzungen rein virtuell abzuhalten, wird auch in Zukunft nicht gehen, nur für einzelne Personen, aber nicht in der großen Zahl, sodass eigentlich die ganz normale Arbeit so weitergelaufen ist und wir uns zwar mit Corona dann beschäftigt haben als Tagesordnungspunkt, aber auch die ganzen anderen Tagesordnungspunkte abarbeiten mussten. Also Stadtratsarbeit war irgendwo während Corona auch ein Stück Normalität.
Das ist ja schön zu hören, weil man, also als Bürger hat man ja immer das Gefühl, es geht dann in den anderen politischen Themen gar nicht weiter, sondern nur in den Corona-Thema. Aber es ging weiter und vor allem im Verkehr. Ich glaube, Astrid, da willst du auch gleich was sagen. Welche Verkehrsthemen haben uns denn bewegt in den letzten Monaten?
Ja, ein ganz großes Verkehrsthema, das uns schon ganz, ganz lang bewegt, ist die Altstadt, Verkehrsberuhigung in der Altstadt. Gleichzeitig auch noch gekoppelt mit Radverkehr und der grundsätzlich Veränderung des Mix der Verkehrsarten. Und da gab es vor nicht allzu langer Zeit eine Planungsausschusssitzung, über die wir jetzt ein bisschen berichten wollen, in der nämlich 3 ganz große Punkte, die letztendlich alle das gleiche Thema tangieren, mit drinnen waren. Der Benedikt ist unser Vertreter im Planungsausschuss. Vielleicht magst du das mal ein bisschen zusammenfassen.
Ja, da waren halt 3 Punkte auf der Tagesordnung. Zum einen eben die Altstadtverkehrsberuhigung, ein Thema, das schon eigentlich, kann man sagen, seit Jahrzehnten wabert in der Stadt. Und irgendwie kommen wir überhaupt nicht zu Potte. Und nachdem wir da in der Vergangenheit immer wieder Einzelanträge gestellt haben, beispielsweise Verkehrsberuhigung Domplatz, hat man sich dann darauf verständigt, dass das also einen größeren Zusammenhang gesehen werden soll und wirklich ein Konzept erarbeitet. Wir haben uns dann auch bereit erklärt, da mitzugehen. Aber jetzt zeigt sich halt, es ist eine langfristige, langwierige Angelegenheit. Und jetzt kommt plötzlich auch noch eine Bürgerbeteiligung ins Spiel, wo man eigentlich sagen muss, da sind die ganzen Positionen schon in der Schublade da. Also die Altstadtkaufleute haben die Position, die Bürger zum Beispiel organisiert durch die Altstadtfreunde haben eine andere Position und dadurch könnte man eigentlich daraus schon eine Zusammenfassung machen und einige gemeinsame Punkte rausfiltern. Und ich hätte einfach gehofft, dass ein Institut das schon viel strikter macht und schon an die Details rangeht. Beispielsweise Gesandtenstraße, warum ist da noch nicht verkehrsberuhigt, weil das bisher eine, wie heißt das?
Wohnverkehrsstraße
ist. Genau, und dann darf letztendlich doch jeder reinfahren, wenn er gute Ausrede hat. Und insofern an dem anzusetzen und zu schauen, was geht, ganz konkret auch hinsichtlich der straßenverkehrsrechtlichen Aspekte und so weiter. Und das ärgert mich, dass hier so schwer was vorwärts geht. Und in der gleichen Sitzung ging es dann auch noch um Radverkehr. Wir wissen ja, wir haben einen erfolgreichen Radentscheid, erfolgreichster Bürgerentscheid der Geschichte in Regensburg. Und da soll auch wieder die Bürger mit eingebunden werden. Und da plötzlich kommen 30 Bürgerinnen und Bürger ins Spiel, die also mehr oder weniger beliebig aus dem Verzeichnis, aus dem Wählerverzeichnis rausgeholt wurden, um hier mehr oder weniger wieder bei Null anzufangen. Und da fragt man sich halt, das kann nicht sein.
Also man hat inzwischen den Eindruck, dass das gute Instrument der Bürgerbeteiligung an Stellen genutzt wird, wo es eigentlich überhaupt nicht mehr notwendig ist, weil man alles weiß und die Konzepte teilweise sogar schon fertig sind, um dann Verzögerungen zu schaffen, die vielleicht irgendwem der Verwaltung oder in der Politik zu Pass kommen, weil man eigentlich nicht weiterarbeiten mag oder kann oder ja, das Ganze einfach ein bisschen auf Eis legen möchte, noch ein Jahr mehr ins Land gehen lassen möchte. Beim Radentscheid genauso, da sind eigentlich die Konzepte fertig, das Hauptradroutennetz, das ist schon lange, lange ausgearbeitet. Es ist schon ausgearbeitet, wo die Lückenschlüsse fehlen. Also man könnte jetzt wirklich ganz konkret weitermachen, wenn man echt was verändern will. Wenn man es natürlich als ökologisches Feigenblatt benutzen will und immer nur sagen möchte, ja, wir machen da schon was, dann ist es fantastisch, wenn ich mir nochmal 30 Leute aus dem Wählerverzeichnis picke, weil da habe ich dann vielleicht jemanden dabei, der überhaupt keine Ahnung hat von Radverkehr, der vielleicht sogar Radverkehrsgegner ist. Dann habe ich jemanden dabei, der sich noch nie damit beschäftigt hat, sich aber nicht traut abzulehnen. Dann habe ich jemanden dabei, der vielleicht sagt, ganz interessant, aber komplett sich neu einarbeiten muss. Das heißt, ich werde überhaupt nicht vom Fleck kommen mit diesen Leuten, vermutlich. Ich habe aber gleichzeitig Radverkehrsverbände, die Konzepte haben. Ich habe eine AG Rad, die sich zusammensetzt aus Vertretern der Verwaltung, der Polizei, des Stadtrats, in der auch Sachen schon diskutiert wurden. Und all das stelle ich jetzt erst einmal wieder hinten an. Also ist eigentlich eine etwas frustrierende Verzögerungstaktik.
Aber wir haben doch jetzt 3 Fahrradstraßen bekommen. Was meckern wir denn da noch?
Fahrradstraßen sind ganz was Nettes. Aber Fahrradstraße an sich bringt nichts, wenn es mir darum geht, dass das Fahrrad ein wirklich gleichwertiger Verkehrsteilnehmer im normalen Alltagsverkehr ist. In der Fahrradstraße kann ich mal nebeneinander fahren und da muss der Autoverkehr Rücksicht nehmen. Aber letztendlich geht's doch drum, dass ich mit dem Fahrrad durch diese Stadt komme, flott durch diese Stadt komme. Und wenn ich möchte, dass der Individualverkehr, der Motorisierte, zurückgedrängt wird, dann muss das Fahrrad und der ÖPNV müssen Verkehrsmittel sein, die schneller sind und die kostengünstig sind. Und das ist beim Fahrrad sowieso schon der Fall, dass es kostengünstig ist, aber es muss flott sein und natürlich auch gewissermaßen sicher. Also ich muss schauen, dass ich das so durch den Verkehr leite, dass die Leute sich nicht fürchten müssen, dass zusammengefahren werden und trotzdem flott vorankommen. Und da ist eine Fahrradstraße, was nur einen minimalsten Beitrag liefert. Das kann ich wunderbar vermarkten, das kann ich als Stadt vor mir hertragen und das tut die Stadt auch ständig. Bei jeder Kreuzung beten sie uns vor, was sie jetzt wieder für eine kleine Verbesserung für den Radverkehr gemacht haben. Sie planen aber die Kreuzung erst einmal so, dass der Individualverkehr, der motorisierte Individualverkehr, so gut wie möglich durchgeleitet wird, weil man den Fehler macht, dass man die Autos gleich mal schon in die Stadt reinholt. Dann habe ich natürlich von vornherein ein Problem. Und dann kann ich eigentlich nur noch schauen, wie kann ich an dieser Kreuzung noch für einigermaßen Sicherheit für Radfahrer sorgen. Dann passe ich die Ampelschaltung so an, dass die Fahrradfahrer eigene Grünphase haben. Das heißt, sie stehen entsetzlich lang. Also ich komme schon wieder nicht schnell voran. Und das Zweite ist, dass die Fahrradfahrer auch nicht mehr Platz kriegen, weil ich habe ja zunächst für den Individualverkehr geplant. Also wenn wir wirklich was erreichen wollen, dann können wir nur die bestehende Verkehrsfläche nehmen, uns die anschauen und die dann so umplanen, dass das Fahrrad flott und mit genügend Platz drüber kommt. Und das geschieht im Moment überhaupt nicht. Und da hilft die Fahrradstraße auch nichts.
Aber es traut sich eben keiner, nur 1 Zentimeter von den Autoflächen wegzunehmen. Das ist ja wohl das Grundproblem, weil man kann es nicht lösen mit mehr Fläche, weil Fläche in der Stadt gibt's halt nicht mehr.
Nee, es gibt nicht mehr Fläche. Man traut sich nicht ran. Man glaubt nicht, dass da wirklich ein Umdenken auch in den Köpfen einsetzen kann und dass man glaubt, die Wähler strafen einen komplett ab. Deswegen sind ja wir in der ÖDP, weil wir da nicht dran glauben. Wir glauben, das ist zukunftsfähig, auch bei den Wählern. Und dann zum Thema Corona an der Stelle. Ich glaube halt einfach, wir werden in Zukunft weniger Geld haben für Infrastrukturmaßnahmen und deswegen wäre es umso wichtiger, aufs Fahrrad zu setzen, weil es eben bedeutet, wenn ich die vorhandenen Verkehrswege umplane, dann habe ich für einen Umweltmix sehr viel getan, für den Klimaschutz sehr viel getan, für den Lärmschutz und so weiter. Und gerade in Innenstädten muss das einfach klar sein, dass wir brauchen Tempo-30-Zonen, wir brauchen das Fahrrad. hat, das sagt nicht die ÖDP, sondern das sagen uns ja Städteplaner, das sieht man bei den großen Städten, die völlig umplanen, da braucht man gar nicht bis nach Kopenhagen schauen. Aber in Regensburg ist der Mut nicht da und auch der Wille nicht. Und das ist das, was wir schon immer wieder feststellen. Man arbeitet sich ab an der Verwaltung letztendlich für einzelne Maßnahmen, aber eigentlich müsste die Politik ganz klar den Weg vorgeben. Und das sehen wir nicht. Umso mehr versuchen wir Schritt für Schritt uns immer wieder da einzubringen und darauf hinzuweisen und hoffen, dass auch in der Öffentlichkeit gesehen wird.
Und man arbeitet auch hier kleinteilig. Man schaut sich eine einzelne Kreuzung an. Aber man schaut sich nicht an, wie müsste denn das Gesamtkonzept ausschauen. Ich müsste doch meine Park-and-Ride-Stationen vor den Toren der Stadt haben. Ich dürfte die Autos gar nicht reinholen. Ich müsste Umsteigebeziehungen vor die Toren der Stadt haben. Weil wenn ich die Autos reinhole und ich habe dann in der Stadt vielleicht eine Busspur, aber der Bus steht davor schon mit den Autos zusammen im Stau, dann habe ich einfach ein Riesenproblem. Und da traut sich die Politik nicht ran. Und dieses kleinteilige Arbeiten, um jetzt auf diese Sitzung vielleicht wieder zurückzukommen, das sieht man auch daran, wie da uns das Parkraummanagement präsentiert wurde, ne?
Ja, beim Parkraummanagement, da haben sie es verkauft als große Maßnahme, dass jetzt auch das Parken teurer wird, dass man hier umsteuert. Aber man muss erstens sagen, die letzte Erhöhung war vor 10 Jahren. Und dann ist diese Erhöhung, wo es dann um 50 Cent mehr geht oder um 1 Euro mehr mal, das wird keinen Ausschlag geben. Da kommt ein bisschen mehr Geld rein, aber es wird nicht dazu führen, dass die Leute ihr Auto stehen lassen. Wenn ich das wirklich will, dann muss ich, wie die Astrid schon sagt, ich muss das Park-and-Ride-System so stärken, dass es nun mal einfach unattraktiv ist, in die Altstadt so weit reinzufahren, sondern dass es echt attraktiv ist, das Auto vor den Toren der Stadt abzustellen und dann reinzukommen. Da kann man Anreizsysteme und so weiter schaffen. Und was mich halt wirklich total ärgert, ist, dass immer noch es ja eigentlich preislich kaum einen Unterschied macht, ob ich in ein Parkhaus reinfahre oder sogar im Straßenraum in der Altstadt parke. Und das bedeutet, ich werde auf absehbare Zeit den Parksuchverkehr bis hinein in die Wallenstraße weiterhin haben und damit habe ich auch jegliche Radfahrfreundlichkeit eigentlich ad absurdum geführt.
Und das ist genau auch dieses Kleinteilige, da unterhalten wir uns über 50 Cent hin oder her, aber über Parkhäuser, die in der Innenstadt sind. Und letztendlich ist unsere Idee, dass man die eigentlich nur noch verwendet für Anwohner, sprich die Autos der Anwohner von der Straße wegbekommt, die Anwohnerparkplätze in der Innenstadt auf der Straße nicht mehr hat, um auch öffentlichen Raum und Lebensraum für die Altstadtbewohner und für die Besucher zu schaffen und dann in den Parkhäusern die Anwohnerparkplätze unterbringt und eigentlich niemanden mehr von außen reinholt in die Stadt.
Dann könnte man auch, hat man ja im Corona auch gesehen, mehr Gastro zum Beispiel auch auf die Straßenflächen bringen oder einfach Parkbänke dahinzustellen, damit man verweilen kann. Das wäre ja auch eine attraktive Lösung, aber es gibt ja immer auch diese große Angst, wenn die Autos nicht mehr in die Stadt dürfen, vor allem auch vom Landkreis nicht, dann gehen die Leute im Dez shoppen.
Ja, wir haben ja, für die Altstadt ist nicht nur allein die Konkurrenz des Dez, sondern es ist ja auch der Onlinehandel. Und in dem Zusammenhang wird uns auch immer wieder gesagt von Experten, dass die Aufenthaltsqualität in der Altstadt gestärkt werden muss, um die Altstadt auch als Einzelhandelsstandort erhalten zu können. Und das bedeutet auch, dass sich da was rühren muss in Richtung, ich gehe gern dorthin, weil es ist einfach auch eine Art von Erlebnis. Eine völlige Hyperkultur wollen wir jetzt da nicht haben, aber etwas, wo ich auch mit der Familie reingehen kann, die Kinder sich bewegen können, ohne dass man ständig die Angst haben muss, dass da links und rechts die Autos kreuzen, das wäre halt schon ein Ansatz. Und in die Richtung traut man sich auch jetzt nicht. Weil da wäre jetzt, glaube ich, auch ein Zeitpunkt da, mit Corona zu sagen, wir müssen da wirklich neu denken, muss neue Konzepte auflegen und wir können nicht einfach nur immer über die Parkplätze reden, dass die nicht weg dürfen.
Ja, und vor allem ist da ja auch sehr viel Geld eingeplant, oder? Also so über 20 Millionen Euro habe ich gelesen. Das ist ja auch ein Batzen Geld, den man eben für die Innenstadt verwenden könnte. Ihr schaut mich fragend an.
Also 20 Millionen sind es nicht, aber es wird
gerade auch über Stadtwerk und so weiter, über Sponsoring wird Geld in Veranstaltungen reingegeben, zum Beispiel, dass man am Neupfarrplatz eine Eisfläche schafft.
Nein, 600.000 Euro wären das, glaube ich, jetzt Mehreinnahmen durch die Parkgebühren, aber ich meinte die, wir wollen ja auch noch neue Parkhäuser bauen und erweitern, da sind, glaube ich, knapp 20 Millionen eingeplant, sogar mehr. Die man ja auch nicht nur für Eisflächen, sondern vielleicht auch für was Nachhaltiges, paar Bäume in der Stadt, wäre auch nicht schlecht ausgeben könnte.
Ja, genau. Also das hat ja Regensburg mittlerweile eine Klimaresilienzmanagerin. Ich denke, da ist es auch wichtig, dass die ein entsprechendes Standing in der Stadt hat und in der Stadtverwaltung. Wir müssen letztendlich dahin, dass wir mehr Grün in unsere steinerne Stadt kriegen. Das war ganz lang so ein bisschen ein Dogma, Regensburg, die steinerne Stadt. Wir werden auf Dauer dafür sorgen müssen, dass sich das nicht alles nur noch aufheizt. Wir werden für Bäume sorgen müssen, wir werden auch so schauen müssen, dass wir irgendwie Grün reinbringen in Form von Fassadenbegrünungen oder auch einfach nur mobilen Grünstandorten, die wir in der Innenstadt haben. Wir werden auch schauen müssen, dass man in irgendeiner Form vielleicht nur mit Wasser was macht, damit wir diese Innenstadt auch wieder abkühlen können. Weil sonst wird es irgendwann auch aus diesem Grund nicht mehr so nutzbar sein, wie man sich das eigentlich vorstellt.
Wasser ist auch ein guter Stichpunkt. Keine Ahnung, es fließen ja sogar Bäche unter Regensburg durch. Die könnte man ja auch wieder anzapfen, vielleicht für eben Brunnen oder sonstige Geschichten.
Ja, da wird immer wieder mal drüber spekuliert und es gibt auch in der Verwaltung Einzelne, die sich damit befassen. Aber all das, glaube ich, muss rein in ein Konzept, wo klar ist, wo wollen wir hin? Hm. Und da gibt's jetzt das Beteiligungsverfahren zum Regensburg-Plan 2040. Aber auch da in diesen Entwürfen sieht man halt von allem wieder schöne Formulierungen. Aber es ist nicht das ganz klare Ziel da, wo wir hinwollen. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass durch dieses Urteil zum Klimaschutz, dass jetzt endlich Bewegung in die Politik kommt, wo klar sein muss, ob jetzt 2040 oder 2035, 2030 die Klimaneutralität erreicht ist, mal dahingestellt, aber wir brauchen klare Ziele für die nächsten 2 Jahre, wie weit wollen wir kommen, für die nächsten 4, 6, 8 Jahre. Das waren ja schon die Punkte, die wir im Koalitionsvertrag reinarbeiten wollten, um da in eine Koalition einzutreten, was ja nicht geklappt hat, dann weil sie auch dafür nicht bereit waren, so ganz klare Ziele vorzulegen. Wenn das wäre, dann müsste nämlich die Verwaltung und die Politik ganz genau überall hinschauen, was müssen wir jetzt umsetzen? Und dann wäre klar, ich kann jetzt nicht wegen einem Stellplatz wieder 3 Bäume wegnehmen. Und dann wäre auch klar, man muss sich Gedanken machen über die Aufhitzung der Altstadt. Dann wären solche Aspekte mit wieder Offenlegung von Bächen und so weiter, wäre alles dann im Feld. Aber solange das nicht ist, ist es ein Klein-Klein. Man diskutiert über einzelne Maßnahmen und man sollte sich so quasi am Schluss freuen, wenn dann das und das geprüft wird. Ich freue mich auch, wenn ich durchbringe, dass zumindest etwas geprüft wird in der Verwaltung, wenn man Schritt für Schritt weiterkommt. Aber für das, was eigentlich oben als Aufgabe für die Politik derzeit dasteht im Jahr 2021, ist das viel, viel zu wenig.
Und dann haben wir noch ein weiteres Problem mit allem, was wir einspeisen und vielleicht sogar durchbringen und mit allem, was geprüft wird. Selbst wenn das in die richtige Richtung geht, sobald das der Ball mal bei der Verwaltung liegt, ist es uns völlig entzogen, das noch irgendwie zu beschleunigen. Weil dann arbeitet die Verwaltung und wenn wir dann nachfragen, kriegen wir vielleicht einen Bericht, aber dann ist das laufendes Geschäft der Verwaltung. Und solange nicht ganz klare politische Zielvorgaben da sind, bis dann und dann hat das und das zu geschehen, wird da auch nicht wirklich entscheidend was vorwärts gehen. Wir hatten unlängst so einen Punkt, da ging es um Fassadenbegrünung. War ein einstimmiger Antrag, zunächst einmal eingebracht von der Irmi Freihofer von der Linken, der dann im Umweltausschuss diskutiert und abgewandelt wurde und einstimmig verabschiedet. Alle waren dafür, dass man Fassadenbegrünungen prüft und Vorschläge macht. Und zwar sowohl im Bereich der städtischen Gebäude als auch bei der REWAG, als auch bei der Stadtbau zum Beispiel. Wo kann man das umsetzen? Mit einigen Monaten Abstand kam jetzt ein Bericht, wo es hauptsächlich um Bedenkenträgerei ging. Interessanterweise ist dann sogar der Lena von der CSU ausgerastet, weil er gesagt hat, er hat jetzt eigentlich schon gehofft, dass er nach ein paar Monaten nicht vorgelegt kriegt, was alles schwierig dran ist, sondern schon mal ein paar Gebäude vorgelegt kriegt, wo man das machen könnte und umsetzen könnte. Also sowas meine ich. Diese, ja, dieses Dahinwabern, man kann eigentlich jetzt guten Gewissens auch in den großen Parteien Dinge zum Klimaschutz nicht mehr ablehnen. Das haben sie gemerkt. Früher haben sie sowas weggewischt. Inzwischen traut man sich das nicht mehr. Das kommt einfach gar nicht gut. Aber man kann es verzögern dort, wo man nicht wirklich ans Eingemachte möchte. Und das ist die Taktik, die uns gerade so aufstößt.
Also konkret gesagt bräuchte man Stadtratsanträge, die sagen, wir wollen bis 2025 10% Fassadenbegrünung und keine Anträge, die heißen, prüft's mal die Gebäude.
Ja, das Problem ist, wenn wir Anträge stellen, wir wollen bis dann und dann das und das, haben wir ganz schnell irgendwo einen Fallstrick im Antrag drin, wo der Antrag sowieso abgelehnt wird. Weil sobald wir zu konkret werden, wir meistens irgendwas übersehen, was juristisch zum Beispiel gar nicht möglich ist für die Stadt. Das heißt, wir können eigentlich nur so arbeiten, dass wir Ideen einspeisen. Das muss nicht unbedingt der Prüfantrag sein, aber wir müssen den Ball letztendlich an die Verwaltung, die ja die Expertise hat, spielen und sagen, wir wollen das und das. Liebe Verwaltung, mach uns einen Vorschlag, wie man das umsetzen könnte.
Aber wie beschleunigen wir es? Mit mehr Mehrheiten, mit mehr Druck auf die Verwaltung? Das ist ja dann die Frage. Oder muss man da quasi auch einfach eine andere Regierung hinbekommen, dass man quasi selber Verwaltungsmitarbeiter reinbekommt? Aber wie beschleunigen wir das?
Also ich glaube, wir gehen verschiedene Wege. Wir versuchen zum einen Multiplikatoren zu bekommen, indem wir unsere Ideen auch mal jemand anderen geben, dass der einbringt, damit es von unterschiedlichen Seiten kommt. Ich finde es ganz wichtig, dass die Zivilgesellschaft sich einbringt. Jetzt ganz konkret haben wir ja einen offenen Brief von vielen Organisationen, wo auch wir als Partei mit dabei sind bei den Unterzeichnern, aber wo das auch aus der Gesellschaft herauskommt. Die sagen, das kann doch nicht sein, dass diese Klimaziele, die ihr euch bisher gegeben habt, dass ihr dabei bleiben wollt, sondern ihr müsst es konkreter machen, müsst es verstärken und ganz konkret auch mit Maßnahmen in Regensburg füllen. Und dann glaube ich auch, dass immer mehr Einspruch kommen wird in Richtung das, was gerade diese Koalition da macht, das lassen wir nicht mehr durchgehen. Wir haben die Wahl rum, ja, der Stadtrat ist gewählt, aber ich möchte nicht aufgeben, die Hoffnung, dass sich was bewegen lässt.
Ja, und ich glaube, dass wirklich so dieser Ansatz auch, sich Akteure außerhalb des Stadtrats zu suchen, die sowas nochmal mit einspeisen, jetzt eben wie dieser offene Brief, der ja ganz konkrete Punkte drin hat. Wir erwarten für Regensburg und dann kommt ein Punkt nach dem anderen mit Jahreszahlen unterfüttert und sogar mit wissenschaftlichen Berechnungen hinterlegt. Ich glaube, dass das durchaus schon auch Druck aufbaut und das ist schon auch ein Baustein in unserer Arbeit, uns da gut zu vernetzen und uns auch Impulse von außen zu holen, die wir dann wieder einspielen können, aber die eben auch von der anderen Seite nur an die Stadtpolitik herangetragen werden.
Ja, ich glaube, das ist auch ziemlich klug gemacht, weil da sind ja Punkte drin, wo man jetzt vielleicht auch als skeptischer Mensch, können wir das alles schaffen, sagt, ja, das muss doch zu schaffen sein für eine Stadt wie Regensburg, bis 2023 zum Beispiel LED-Leuchten zu installieren oder auf die eigenen Gebäude Solarzellen zu klatschen. Das kann man ja im Jahr 2021 nicht mal mehr den skeptischen Menschen sagen, das klappt nicht mehr. Und also das kann man ja fast gar nicht mehr blockieren, oder?
Also unsere Aufgabe sehe ich schon, sie zu stellen. Und zum Beispiel beim Thema Photovoltaik, Solar, hat man jetzt vor kurzem Antrag drin, dass man in Bebauungsplänen einfach feste Anzahl festschreibt, prozentuelle Anzahl, wie viel da nachgewiesen werden muss, zum Beispiel 50%. Und dann ging es wieder hin und her, ja, und wenn ihr da einen Prüfauftrag draus macht, einen Prüfantrag, dann können wir zustimmen. Letztendlich wurde es so ein Prüfantrag, aber halt mit der klaren Vorgabe, direkt nach der Sommerpause muss das Ergebnis da sein. Das haben wir dann schon durchgesetzt, zusammen mit den Grünen. Aber ich habe ihnen auch vorgeworfen, ihr könnt euch jetzt einfach die Butter vom Brot nehmen lassen. Der Söder wird wahrscheinlich eh bald abräumen. Und so könnt ihr also sagen, wir sind vorangegangen als Großstadt in Bayern, dass wir sowas einführen. auch wenn es vielleicht den ein oder anderen juristischen Fallstrick noch geben könnte, wenn jemand klagt. Aber das möchte ich im Jahr 2021 erleben, dass die Stadt dann in die Pfanne gehauen wird in der Öffentlichkeit, wenn man mal sowas beschließt und am Schluss da ein bisschen zurückrudern müsste. Sondern ich glaube, das ist jetzt echt klar, nochmal durch dieses Urteil vom Verfassungsgericht, dass der Klimaschutz was zählt. Und insofern unsere Aufgabe ist, sie immer wieder zu stellen und ihnen klarzumachen, Sonntagsreden zählen nicht mehr, ihr müsst echt Taten folgen lassen.
Und gerade beim Thema Solar ist wirklich wenig Ehrgeiz dahinter. Sie hat im letzten Umweltausschuss einen Antrag drin, es gibt diese Initiative Wattbewerb. Das ist eine zivilgesellschaftliche Initiative, wo Städte ihre Solarleistung verdoppeln sollen. Und man will eigentlich die Privatleute und die Firmen dazu anhalten, dass sie aufstocken oder sich neue Solarenergie irgendwas zulegen, ob jetzt PV auf dem Dach oder also irgendwas mit Solar machen. Und ich habe nur beantragt, dass die Stadt bei den NGOs anfragt, ob sie da unterstützen soll, ob man da teilnehmen will und dann für den Fall, dass die mit Ja antworten, im Marketing unterstützt. Das ist total weggewischt worden als völlige Spinnerei. Das kostet noch nicht einmal was, weil wir müssen ja jetzt schon mit Corona ein bisschen im Auge behalten, was können wir uns als Stadt leisten. Ich will ja eigentlich nur die privaten Akteure dazu bewegen, dass sie was tun. Da habe ich nun, also die Kosten sind minimal, da habe ich einen minimalen Aufwand als Stadt. Will man nicht. Man hat einfach nicht verstanden, wo es hingehen muss, glaube ich, und in welcher Geschwindigkeit es da hingehen muss, dass wir das auch als Kommune gar nicht allein schaffen können. Wir werden die anderen noch brauchen. Wir werden die Firmen brauchen, die ihre Dächer von ihren Produktionsstätten vollhauen mit Solar. Und wir werden auch die Privatdächer brauchen, die sich eignen, dass jemand sagt, hey, ich investiere jetzt da rein, ich habe jetzt vielleicht eh nicht in Urlaub fahren können im letzten Jahr, ich habe ein bisschen Geld übrig, ich packe mir noch Anlage aufs Dach rauf.
Ja, wär sehr wichtig und ich glaube, es kommt auch in der Bevölkerung nicht an, dass es eben auch Programme gibt, die einem helfen, dieses Solardach hinzubekommen und für den Eigenverbrauch gibt es ja auch ordentlich Rendite und mir ist bis heute schleierhaft, warum es Unternehmen einfach nicht gezwungen werden, weil es ist ja tatsächlich beim Eigenverbrauch auch für die günstiger, bei ihren riesigen Lagerhallen. Und eigentlich wird durch das EEG-Gesetz noch ein Fallstrick draus, weil man dann eben manchmal sogar Umsatzsteuer auf den eigenen verbrauchten Strom zahlen muss und solche Geschichten. Das ist aber dann leider keine Stadtpolitik mehr. Aber wir haben ja zumindest einen Antrag eingereicht, eben, dass man prüfen soll, welche Parkplätze man mit Solar ausstatten kann. Und wenn nicht, dass dann wenigstens wasserdurchlässige Materialien verwendet werden.
Ja, da geht es dann um die Versickerung. Wenn man schon Parkplätze schafft, dass man es dann wenigstens so macht, dass hier das Wasser abfließen kann, dass es ökologisch noch einigermaßen verträglich ist. Das sind halt, das ist dieses beides, was man in der Politik spielen muss. Zum einen immer auf die großen Ziele auch die betonen und darauf drängen und gleichzeitig auch in konkreten Vorschläge einbringen. Ich glaube, so haben wir immer unsere Stadtratsarbeit gesehen. Da sind wir auch weiterhin gut dabei. Und da werden wir weitermachen und wir sind auch immer dankbar, wenn von Seiten der Bürger hier Ideen kommen, weil, wie gesagt, das kann ich immer nur betonen, es wäre fatal, wenn sich die Bürgerschaft nicht mehr einbringt, aber halt was ad absurdum führen würde, wenn wir ständig eine Bürgerbeteiligung haben, die wieder von null anfängt, um nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen, weil das ist einfach Zeitverzögerung.
Und da muss es ernst gemeint sein. Und ich glaube, das ist auch was, wo sich der Bürger nicht ernst genommen fühlt, wenn eigentlich die Konzepte in der Schublade liegen und ich werde dann wieder zum gleichen Thema befragt.
Das ist ja ähnlich wie beim Kongresszentrum. Ja. Also alle 2 Jahre befragen sie ein und dann jedes Mal kriegen sie Nein gesagt und hören trotzdem nicht auf, damit weiter zu planen. Genauso ist es da auch. Ja, also sie wollen so lange die Leute befragen, bis das rauskommt, was sie sich wünschen. Und das hilft ja keinem weiter.
Ja, als Beispiel noch, ich war letzten Freitag mal noch da bei der Prinz-Leopold-Kaserne. Das ist ja ein Areal, wo ein innovatives Viertel entstehen soll. Und dort soll auch Leerstand bespielt werden und in nächster Zeit sollen da auch einige kulturelle Aktivitäten stattfinden. Und da hat man also jetzt ein Beteiligungsverfahren online wegen Corona und ich war da dabei und wollte mir das einfach anschauen. Es waren total viele junge Leute dabei Und es ist auch wirklich ein gutes Brainstorming erfolgt, ein guter Auftakt. Und es wäre so schade, wenn am Schluss diese Konzepte in der Schublade verschwinden, sondern ich hoffe einfach, dass da wirklich Konkretes draus wird und dann sich die Leute nicht mehr zurückdrängen lassen in Richtung, ja, jetzt kriegt's wieder 5 Quadratmeter, weil jetzt ist das Projekt rum, sondern dass dann auch drauf gepocht wird, ja, aber wir wollen weiter dabei bleiben, wir wollen Kultur mitgestalten, wir wollen uns da einbringen. Und dann ist es auch wirklich eine Pflanze, woraus eine gute Stadtentwicklung, eine gute Quartiersentwicklung werden kann. Und sowas zu fördern, sehe ich auch als unsere Aufgabe.
Und ich glaube, das ist wirklich ein guter Ansatz, das in den Stadtteilen zu tun, und ein Stadtteil, und da schaffen wir den Bogen dann wieder zur Innenstadt, könnte auch die Innenstadt sein, wo eben genau solche Kulturprojekte laufen müssen, in meinen Augen, damit man da wieder Leben reinholt, weil das Leben hole ich nicht nur durch Geschäfte und Gastronomie rein, sondern ich brauche einfach auch für die Leute, die hier in Regensburg ansässig sind, Angebote, die es lohnenswert machen, da in die Innenstadt zu gehen und sich auch was anzuschauen zum Beispiel.
Ja, ich denke auch, dass zum Beispiel das Decking ja mittlerweile mehr beiträgt als der Kaufhof selbst vermutlich für die Innenstadtattraktivität. Ja, wir waren so ein bisschen auch jetzt wieder ein bisschen außerhalb der Innenstadt. Könnt ihr mir noch erklären, was da mit dem Quartierszentrum schiefgelaufen ist? Weil da haben wir uns ja auch eingesetzt und da gab es dann auch Verwaltungsfehler, oder? Oder?
Du meinst, das ist das Quartierszentrum rund um die Prinz-Leopold-Kaserne?
Ja, genau. Straße. Ja, da gab es doch irgendwie die Geschichte mit dem Gebäudekaufen aus der Stadt oder so, und das ging dann nicht und jetzt darf da nichts rein wegen Lärmschutz.
Eigentlich war es ein Problem von die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut. Würde ich jetzt sagen, in der Stadtverwaltung. Also es ist ja ein Studentenwohnheim geschaffen worden in dem Bereich. Und gleichzeitig haben sich durch diese Wohnnutzung die Emissionswerte, die zulässigen Emissionswerte verändert. Und durch die Veränderung der Emissionswerte kann nicht mehr vernünftig ein Veranstaltungsraum betrieben werden. Jetzt existieren da durchaus ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen von diesem Quartierszentrum. Unsere Vorstellung war, und auch die Vorstellung von zum Beispiel Arbeitskreis Südost, dass da einen Saal gibt, der genutzt werden kann, den auch die Stadt nutzen kann, aber dass es da auch Räumlichkeiten und Möglichkeiten gibt der kleinteiligen kulturellen Nutzung und natürlich Gastronomie und auch Einzelhandel. Die Vorstellung mancher Teile der Stadtpolitik und Stadtverwaltung war offensichtlich eh nur, dass es da einen schönen Saal gibt und Gastronomie und Einzelhandel. Wir stellen uns kulturelles Leben ein bisschen anders vor, näher am Bürger dran. Also da waren die Vorstellungen schon unterschiedlich. Aber jetzt durch diese veränderten Lärmemissionswerte kann man in dieser Form einen Saal gar nicht mehr betreiben, weil man ja Zulieferverkehr hat, weil man auch, weil die Leute auch kommen. Jetzt war ein Vorschlag, dass man vielleicht auch das Verkehrskonzept des Quartiers nochmal überdenkt. Ob man vielleicht durch eine Veränderung des Verkehrskonzepts die Werte nochmal senken kann. Auch das ist leider nicht auf positiven Widerhall gestoßen. Also man hat sich jetzt da festgefahren, geht halt nicht. Es wird dieser Saal anders genutzt werden, fürchte ich. Und die schöne Idee eines Quartierszentrums, so wie wir uns das vorstellen, ist dahin.
Ich war jetzt vorher kurz auf dem Schlauch gestanden, weil es gibt nämlich auch noch ein Begegnungszentrum in der Gierigli Straße. Das ist aber was anderes. Da ist auch wurde ein Begegnungszentrum geschaffen, auf einem Grundstück, das halt der Stadt gehört, aber das nicht so zentral ist. Aber daraus sieht man auch, es ist nicht das, was man als erstes denkt in einem Viertel. Und das ist hier auch, wie die Astrid richtig ausgeführt hat, verpasst worden, diese Chance. Umso mehr wäre es jetzt wichtig, dass man die Chance bei der Prinz-Leopold-Kaserne nutzt. Ein Ansatz ist, dass man die Erdgeschosszonen so hoch macht, dass nicht nur hier Einzelhandel möglich ist oder ein Wohnen vor allem, sondern dass unterschiedliche Nutzungen grundsätzlich möglich sind. Aber es ist ein ständiges Draufpochen, dass man nicht wegkommt von dieser Komplett-Quartiersentwicklung, wo alles miteinander gedacht ist. Kurze Wege, Einkaufssituation, die eben schon verhindert, dass man weit anfahren muss, dass sich auch wirklich da ständig auch was rührt, dass Partner, dass nachbarschaftliche Begegnung möglich ist, attraktiv ist und dadurch auch Leute sich vorstellen können, hier länger zu leben und was mit aufzubauen. Und ja, keine toten Zonen entstehen.
Ja, wenn man so die Stadtplanentwicklung von Regensburg sich anschaut, ist ja eigentlich eher immer das, ja, die Maxime, den Quadratmeterpreis so teuer wie möglich für, zu verkaufen. Und dann kann man ja irgendwann mal den Quatsch am Stadtrand so finanzieren. Das nächste große Bauvorhaben vielleicht ist ja das Biotop im Stadtwesten. Da habt ihr euch ja auch tierisch drüber aufgeregt, wie da der Bauträger vorgegangen ist. Wollt ihr da vielleicht auch nochmal eure Sicht der Dinge schildern?
Ja, also wir haben auch zu dieser Geschichte letztendlich jetzt einen Antrag eingebracht, weil das Problem in den Sitzungsvorlagen war, dass zunächst einmal für Stadträte nicht offensichtlich war, dass da ein Biotop existiert. Und das muss nicht drinstehen. Das kann man natürlich bei amtlich kartierten Biotopen auch nachschauen, aber man muss auf den Gedanken kommen, nachzuschauen. Wir haben hier einen Stadtrat, wo Leute ehrenamtlich arbeiten, wo Leute nur einen Beruf oder Familie nebenher haben oder beides. Und man würde es von Seiten der Verwaltung natürlich den ehrenamtlichen Stadträten wesentlich leichter machen, wenn in der Vorlage schon ganz klar ersichtlich wäre, bei diesem Gebiet handelt es sich um ein amtlich kartiertes Biotop. Dann würde ich meine Entscheidung anders bewerten, dann würde ich mich nochmal anders informieren. Das ist schon mal der Fehler gewesen, der, denke ich, hier von Anfang an passiert ist. Also es war bei den ersten Beschlussvorlagen überhaupt nicht klar, um welch wertvolles Gebiet es sich handelt. Naja, und jetzt haben wir hier einen Bauträger, der schon mal wirbt mit allem Möglichen, was aber überhaupt noch nicht Beschlusslage ist.
Nee, es ist nicht Beschlusslage, es gibt lediglich eben die Anfänge für einen Bebauungsplan und gleichzeitig kommt der Bauträger damit daher, dass er schon Verträge für ein Energiekonzept abschließt. Und damit kommt halt in der Öffentlichkeit der Eindruck auf, wer hat denn jetzt da den Hut auf? Ist jetzt die Stadt diejenige, die den Hut auf hat, die eigentlich für das Baurecht entscheiden kann? Also bisher gibt's da Baurecht, aber allein für Gewerbe. Aber der Bauträger will ja Wohnen haben und insofern liegt der Ball beim Stadtrat, bei der Stadt und insofern sollte auch die Stadt hier forscher auftreten und damit auch für die Allgemeinheit die Wünsche umsetzen können. Und das ist das, woran wir uns jetzt hier gerieben haben und auch weiterhin deswegen auch die Petition unterstützen.
Genau, kurzer Nachtrag für alle, die es doch nicht mitbekommen haben. Es ist Lilienthalstraße, oder? Da ist ein großes Grundstück. Viele kennen es, weil man da die Straße abkürzen kann an dem Zaun entlang. Gibt es einen Trampelpfad und ansonsten ist es halt noch ein sehr wildes Gebiet. Und da haben sich jetzt einige Arten schon eingenistet und für uns natürlich auch, wie du so schön immer sagst, eine Frischluftschneise. Jetzt habe ich es fast verbockt. Und da sollte man sich 4 oder 5 Mal überlegen, ob man die jetzt dann noch voll zu betoniert. Eben auch, weil die Städte durch den Klimawandel auch wärmer werden.
Genau, und solche Gebiete sind inzwischen müssten uns eigentlich inzwischen hoch und heilig sein.
Ja, nicht zuletzt aus der Biodiversität heraus, unser Artenschutzvolksbegehren an der Stelle nochmal genannt. Also gerade in Städten muss auch was getan werden. Wir können nicht alles nur auf dem Land erledigen.
Ja, und gerade im Bereich Vogelschutz haben wir inzwischen eine große Artenvielfalt in der Stadt, weil im Land oder im Landkreis mit den großen Flächen, die sehr eintönig bewirtschaftet werden, die Lebensräume ja auch knapp werden.
Ja, da zieht sich dann viele Tiere tatsächlich in der Stadt zurück, weil es da auch das Futterangebot dann gibt, auch oft geschaffen von Menschen. Apropos Futterangebot, was mir noch aufgefallen ist in dieser Stadt, seit Corona eben, unsere Zero-Waste-Strategie ist ziemlich weit weg durch diese ganze To-Go-Geschichte. Wie weit wird das im Stadtrat diskutiert? Weil es wird ja jetzt medial jetzt wieder ein bisschen hochgekocht. Man sieht überall Müll, vor allem in Stadt am Hof und in der Innenstadt.
Also ich glaube, es ist sehr gut, dass wir eine Zero-Waste-Strategie haben. Aber man muss die natürlich immer hinterfragen, was kann konkret gemacht werden. Wir haben ja auch einige Vorschläge eingebracht schon, ganz konkreter Art. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich jeder Einzelne fragt, was er beitragen kann zur Müllvermeidung. Aber wir müssen auch in der Politik zum Beispiel Punkte ansprechen, die bisher viel zu wenig beleuchtet sind. Zum Beispiel der ganze Müll, der entsteht, wenn ich Gebäude abreiße. Ja, das ist ein enormer Faktor beim Klimaschutz, der hier reinkommt. Und selbstverständlich baut man weiterhin noch mit Beton, Zement, ein hoher Energiefresser. Und gleichzeitig erneuerbare Baustoffe sind, da fällt einem Holz ein. Aber wenn man dann die Bilanz ansieht, dann merkt man, das ist immer noch marginal in der Prozentanzahl. Hier müssen wir auch weiterkommen. Also ich möchte es nicht verharmlosen. Nein, es ist wichtig, dass man beim einzelnen weggeworfenen Styropor ansetzt und der ganzen To-Go-Geschichten auf jeden Fall sieht, dass man da vorankommt. Es gibt ja aus den Gastronomien heraus auch gute Ansätze. Ich habe auch den Eindruck, dass die hier Mehrwegbehälter anbieten, dass die durchaus viele Kunden haben, gerade weil sich wahrscheinlich viele fragen, will ich den ganzen Müll gerade jetzt produzieren? Und das könnte die Politik unterstützen. Da wäre stadtpolitisch schon noch einiges möglich.
Aber vielleicht, um da nochmal drauf zurückzukommen, die Zero-Waste-Strategie, glaube ich, ist jetzt einmal so ein Punkt, der nicht bezogen auf Baustoffe, aber so auf den generell anfallenden Müll relativ gut angegangen wird. Also wo man eigentlich recht genau hinschaut und eher versucht, eine langfristige Strategie zu entwickeln, die sich jetzt nicht unmittelbar vielleicht heute oder morgen auf die Pizzakartons auswirkt, sondern da geht's wirklich bei der Zero Waste Strategie darum, langfristig den Müll deutlich zu reduzieren, und ja, Zero, gut, das ist natürlich ein hehres Ziel, aber wirklich so deutlich zu reduzieren, dass das auch spürbar ist in der Stadtgesellschaft. Und da entwickeln die jetzt erst ein Konzept. Also das heißt, das wird man jetzt nicht mit Corona und To-Go gleich spüren. Da spürt man eher so gute Ideen, wie irgendwo Pfandkisteln aufzustellen oder so Pizzakarton-Sammler aufzustellen. Das sind, sage mal, so die Sofortmaßnahmen. Da bekämpfe ich aber eigentlich ja nur Symptome. Und bei einer Zero-Waste-Strategie, die ich wirklich durchdenke, da werde ich irgendwann mal vielleicht doch auch bei einer kommunalen Verpackungssteuer für Einwegprodukte landen. Also das hatten wir schon mal beantragt, ist uns in der vergangenen Amtszeit nur um die Ohren kaut worden, als völlig nicht umsetzbar. Ich würde hoffen, dass wir dahin kommen, oder wo ich auch in der ganzen letzten Amtszeit immer wieder im Umweltausschuss diskutiert habe, könnte man nicht den Müll, wenn Leute Müll vermeiden, also sprich wenig Hausmüll haben, könnte man das nicht belohnen, indem die Müllgebühr dann für die runtergeht. Also auch in diese Richtung, denke ich, muss es gehen und wird es gehen, wenn ich eine vernünftige Zero-Waste-Strategie entwickle. Und da habe ich aber bei dem, was mir bisher vermittelt wurde, inhaltlich doch Hoffnung, dass das ein Punkt ist, der gut angegangen wird.
Ja, ist auch wieder so eine Geschichte, ja, man will die Leute nicht verschrecken, weil jetzt wird jeder argumentieren, die armen Gastronomen, jetzt nehmen wir ihnen noch das To-Go-Geschäft weg, wenn wir eine Müllgebühr einführen. Aber was mich halt zum Beispiel total nervt, ist, ich wohne hier ums Eck beim KFC, und meine ganze Nachbarschaft ist mit diesem KFC-Müll zugemüllt, ja, also die holen sich das Zeug dann, fahren 3 Meter mit dem Auto hier in meine Straße und schmeißen es mir vor die Haustür. Und ich darf dann am Ende des Jahres in meiner Nebenkostenabrechnung sehen, okay, Reinigung, Stadtreinigung kostet mich 40 Euro, Dankeschön, ja, und das zahlt eben nicht der KFC, das zahlt dann ich, das zahlt eben nicht der, der es verursacht hat. Und ich finde schon, da wäre das Verursacherprinzip einfach fairer als der die saubere Straße vor der Tür haben möchte und das aber nicht verschmutzt hat. Hm.
Ja, aber da haben wir noch einen weiten Weg, glaube ich, vor uns.
Ja, für manche Dinge gibt's leichte Lösungen, bei anderen, da wird man immer wieder auch dahin kommen, dass es Bundesgesetze, Landesgesetze braucht. Und insofern ist wichtig, dass wir als ÖDP uns auf unterschiedlichen Ebenen einmischen. Du bist ja auch Bundestagskandidat und insofern auch dir viel Erfolg bei dem Weg. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, dass wir da bessere Lösungen hinbekommen.
Das, was ihr der Stadt nicht hinbekommt, muss ich dann...
Genau, das wuppst du dann auf Bundesebene.
Ja, deswegen muss man natürlich das Kreuz dann auch in der Bundestagswahl an der richtigen Stelle setzen, hoffentlich. Gut, also ich habe meine Themen durch, jetzt freie Kummerkastenrunde.
Nein, um Gottes Willen, keine Kummerkastenrunde. Nein, es ist eigentlich schon ein positives Arbeiten, muss man sagen, in der Stadtpolitik. Also wir bringen Dinge ein, es werden auch Dinge gehört. Es fehlt halt oft einmal das große Konzept dahinter. Das, denke ich, wäre der Ansatz, wo es in der gesamten Politik hingehen muss. Aber das sehen wir auf Bundesebene, auf Landesebene und auf kommunaler Ebene, dass der Mut, die Schritte, die es jetzt bräuchte, damit man schnell Klimaziele erreicht, der fehlt halt noch in allen Bereichen. Aber es ist mitnichten ein Kummerkastenarbeiten.
Aber es geht schon mehr voran als, ich weiß nicht, vor Fridays for Future zum Beispiel. Also zumindest da ist ein bisschen was gebrochen worden. Aber es ist natürlich immer noch zu langsam.
Es ist zumindest so, dass man sich auch nicht mehr traut, öffentlich dagegen Stellung zu beziehen.
Genau, damit ist ein Auftakt gemacht und jetzt ist unsere Aufgabe, da immer wieder drauf zu pochen, dass es auch konkret wird.
Schöner Schlusssatz, danke, dass ihr hier wart, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ja, hoffen wir, dass wir mit Erfolgserlebnissen in meiner nächsten Ausgabe mit euch zweien zurückkommen.
Ja, gerne, vielen Dank auch und dir viel Erfolg dann bei der Bundestagswahl.
Genau.
Merci.